I will be your host today. Mein Name ist Tante. Bürgerlicher Name Jürgen Geuter, aber who cares about those anyway? Ich habe einen Blog, thegamer.com, da kann ich über Twitter erreichen. Beruflich bin ich ein Wissenschaftler. Ich habe Informatik und Philosophie studiert und arbeite an einer Universität und forsche im Bereich der Produktentwicklung. Ich bin Mitglied des TCC und damit man wirklich alles über mich weiß, ich finde Affen super. Warum sind wir hier? Warum diese Session? Warum habe ich das eingereicht? Es gibt eine vom Club durchaus akzeptierte Hackerethik und die stinkt. Das klingt jetzt sehr hart. Das ist nicht so sehr die Schuld der Hackerethik, das ist eher so ein Problem der Historie, diese Hackerethik, woher sie kommt und was sie ursprünglich gedacht war und vielleicht auch von wem sie geschrieben wurde. Sie ist widersprüchlich, sie ist nicht wirklich anwendbar und vielleicht können wir das Ganze einmal in eine gewisse Form von Zahlen gießen. Wer hier kennt die Hackerethik, die auch der CCC verbreitet? Anfangen. Okay, gut, danke schön. Also so, ich würde jetzt sagen, knapp über die Hälfte kennt sie dann wirklich. Diese Hackerethik, die halt schon ein bisschen älter ist, eben nicht wirklich dir reden kann, ist, dass sich die Lebensumstände von Hackern auch einfach geändert haben, dass sich die Lebensumstände von uns allen geändert haben, auf ganz fundamentale Art und Weise. Auch die Art und Weise, wie Menschen vielleicht überhaupt in Kontext mit diesen Hackern, mit diesem Begriff Hacker, mit dieser Lebensart vielleicht kommen, hat sich verändert. Von daher denke ich, dass wir einen neuen Ansatz dafür brauchen. Ich möchte aber gleich ein Disclaimer vorschicken, dass hier es nicht Tante kommt her und kippt Weisheit vor euch aus. Ich bin ja auch nur jemand von euch. Ich bin auch nicht klüger als ihr. Ich habe mir nur eine Handvoll Gedanken gemacht und hoffe, dass ich hier vielleicht eine Diskussion ein bisschen vorstrukturieren kann oder vielleicht Impulse dafür setzen kann. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt hier euch ein fertiges Konzept hinmülle und ihr nehmt das jetzt alle und seid zufrieden und wir haben das Problem gelöst. So einfach ist es leider nicht. Ich könnte es tun, aber das ist alles deutlich komplizierter, befürchte ich. Wenden wir uns bei der ersten Frage zu. Wofür haben wir überhaupt so eine Ethik? Letzten Endes soll eine Ethik in jedem Kontext helfen, gute Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen. Die Ethik selber ist ein Teilgebiet der praktischen Philosophie, was für viele, die das vielleicht nicht studiert haben, etwas absurd klingt. Philosophie kann durchaus praktisch sein. Und es geht halt darum, Regeln zu definieren, wie Menschen handeln, wie Menschen richtig handeln, wie Menschen gut handeln und eben natürlich auch automatisch, was falsches Handeln bedeutet. Deshalb manchmal, wenn man Ethik erklären will, sagt man auch, das ist die Lehre vom Guten. Da wird halt beschrieben, was gutes Handeln ist und was dadurch halt auch einen guten Menschen charakterisiert. Es geht um Moral und solche Fragen. Wenn man sich mit Ethik beschäftigt, dann kommt man da nicht dran vorbei. Ich weiß, darüber haben viele in der Schule schon gequengelt, aber wir kommen an Herrn Kant auch nicht vorbei. Kant definierte irgendwann mal diesen kategorischen Imperativ, und zwar 1785. Handle so, dass die Maxime deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgeltung geben könnte. Das ist für viele immer noch so die prototypische Ethik. Die ist ganz schwer abzulehnen, weil ich glaube, die würde jeder unterschreiben können. Hat natürlich das Problem, die ist so generisch, dass sie auch nicht wirklich anwendbar ist. Also es ist halt schwierig. Irgendwie klingt das richtig, aber so wirklich in seinem täglichen Leben daraus was zu machen, ist sehr, sehr schwer, denke ich. Man kennt das, wenn man nicht diese etwas theoretisierte Schreibweise kennt, dann kennen uns viele aus so biblischen Kontexten als goldene Regel. Was du nicht willst, das Mann dir tun, das fügt auch keinem anderen zu. Letzten Endes dasselbe, nur in etwas griffiger formuliert, finde ich. Diese generische Regel hat eben das Problem, überall und nirgends zu passen. Das heißt, irgendwie kann man sicherlich bei jeder Entscheidung danach gucken, ich wende das drauf an und war das jetzt gut oder falsch, aber wenn ich jetzt wirklich heute in der Situation stehe und ich möchte mich entscheiden, was mache ich denn jetzt, dann ist es häufig schwierig, in diesen ultra-abstrakten und ultra-generischen Bereichen zu denken. Deshalb hat man sich überlegt, dass man diese Ethiken spezialisiert, dass man halt für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche ganz unterschiedliche ethische Regeln, die auch einfach direkt anwendbarer sind, ausdefiniert und dadurch auch so einen gewissen gemeinsamen Konsens definieren kann. Das heißt, wenn Menschen eine Gruppe bilden oder vielleicht sich über eine Aktivität zusammenfinden und sie definieren sich eine gemeinsame Ethik, dann ist halt was, worauf sich alle verlassen können. Das ist das, wofür sie stehen. Das ist das, was sie richtig finden oder automatisch auch durch das Prinzip der Abgrenzung, was sie falsch finden, was sie ablehnen. So eine spezielle Ethik kann auch neben der der Stärkung einer Gruppe, in dem, was sie richtig oder falsch findet, nach außen wirken. Beispielsweise kann das eine Handreichung sein für junge Hacker, die überhaupt mit dem Ganzen in Kontakt kommen und die eben heute ganz anders vielleicht damit in Kontakt kommen wie früher. Also früher, da hatte halt nicht jeder einen Rechner zu Hause, war nicht alles vernetzt. Da gab es ja ganz wenige, die Zugriff auf diese Technologie hatten. Das heißt, wenn man da jung war und in Kontakt dazu kam, dann hatte man eigentlich auch immer ältere, erfahrenere Leute dabei, die einem sehr schnell auch zeigen konnten, nee, was du hier machst, das geht so nicht, wir haben andere Regeln, vielleicht sollst du dich daran orientieren. Heute sehen wir halt, dass sich viele Leute auch einfach über das Internet sehr schnell in solche Kreise reinfinden können, dass irgendwelche Gruppen wie Anonymous hochspringen und Dinge tun, die sie vielleicht Hacken nennen würden oder die auch von der Außenwelt als Hacken gesehen werden. Und da ist dann halt teilweise niemand, der ihnen vielleicht eine Handreichung gibt, die sie wirklich anwenden können, wo sie dann direkt sehen können, das, was wir hier tun, ist vielleicht nicht richtig oder vielleicht ist es, könnte man das tun, wenn wir es anders machen würden oder solche Fragen. Das heißt, ich denke, wir sind dadurch, dass ich nenne es der Hacker-Sozialisierung genannt, dadurch, dass viele Menschen eben nicht in so einem physischen sozialen Umfeld groß werden, wo halt andere Leute sie an die Hand nehmen können und ihnen vielleicht helfen können, sich da in der Form zu entwickeln, haben noch mehr Verpflichtung, unsere Regeln wirklich einmal aufzuschreiben, in einer benutzbaren Form aufzuschreiben, sodass Leute verstehen, warum das so ist und wie sie handeln sollen. Außerdem ist das auch nach außen eine gute Kommunikation. Wir haben immer, und ich denke, jeder wird dieses Gespräch mal geführt haben, wenn er oder sie sich als Hacker oder Hexe bezeichnet hat, ach Hacker, das sind doch die, die in Banken einbrechen und Geld klauen. Und dann gibt es noch Hollywood-Filme, die dieses Bild auch nochmal weiter transportieren. Und wir rennen dagegen an und erklären immer, dass das nicht so ist. Dass es einfach Menschen sind, die sich halt begeistert mit Technologie beschäftigen, die vielleicht Sachen auch mal anders verstehen, die vielleicht auch Systeme mal anders begreifen. Und wenn, je besser diese eine gemeinsame Form der Ethik kommuniziert werden kann, je besser sie festgehalten werden kann, desto besser kann man auch nach außen kommunizieren und sagen, wenn dann halt jemand kommt und sagt, hier Anonymous, das seid ihr ja, ihr Hacker, die da jetzt irgendwas weggedost haben, dann kann man ganz klar sagen, nein, wir Hacker ziehen uns zurück auf das hier. Wer das nicht ist, kann keiner von uns sein, ganz offensichtlich. Also von daher kann so eine spezielle Ethik ganz, ganz wichtige und ganz, ganz fundamentale Aufgaben für uns erledigen. Also das heißt, man sollte das keinesfalls unterschätzen und sagen, ja, irgendwie weiß man ja, worum es geht und das Aufschreiben ist ja lästig. Natürlich ist das lästig, keiner hat da Spaß dran, aber ich halte es für uns in der Position, in der wir jetzt sind, für wirklich wichtig. Als wir als Hacker und Hexen einfach noch kleine Gruppen waren, die einfach so ein bisschen mit Technologie beschäftigten, auf die sie vielleicht sonst auch gar keinen Zugriff gehabt hätten, wenn sie nicht diese Gruppe gehabt hätten, da war das vielleicht auch noch nicht so zentral. Aber heute haben wir hier im Club eine fantastische Öffentlichkeitsarbeit, die so dazu geführt hat, dass das Bundesverfassungsgericht den Club fragt, wenn es um bestimmte Themen geht. Das ist ein Erfolg, den ganz wenige NGOs in Deutschland überhaupt irgendwie vorweisen können. Wir sind halt gewachsen, damit sind aber auch unsere Verantwortungen gewachsen und damit sind vielleicht auch die Anforderungen anders an uns geworden. Und vielleicht müssen wir uns dann auch mal zwingen, uns selber stärker zu strukturieren und uns selber auch besser kommunizierbar zu machen. Wofür steht das denn eigentlich? In einer Form, dass es auch andere Menschen von außen raffen können. Deshalb denke ich, brauchen wir eine spezielle Ethik. Nun würde man sagen, ja gut, aber haben wir ja. Die ist auf ccc.de verlinkt, ccc.de/hackerethics. Auch mit längerem Text noch zur Erläuterung dabei, kann man sich durchlesen, kann man benutzen. Haben wir das korrekt? Ich halte sie nicht für gut. Nicht, weil sie dumm ist, sondern weil sie einfach alt ist und weil sie vielleicht aber in der Form nicht mehr auf die Zeit heute passt. Ich möchte jetzt im Folgenden mal kurz möchte die mal einmal kurz durchgehen, damit alle auf demselben Stand sind und möchte auch ein paar Probleme, die ich mit der Hacker-Ethik, so wie sie kommuniziert wird, habe, zeigen und dann danach nur ein paar Vorschläge zu machen, wie ich das Ganze vielleicht aufziehen würde. Also die Hacker-Ethik, wie gesagt, ccc.de/hackerethics, geht zurück auf das Buch Hackers von Stephen Levy. Sehr empfehlenswerte Lektüre, also kann man auch sehr entspannt drunter lesen, ist einfach ein sehr, sehr schönes Buch auch. Also, wer es noch nicht gelesen hat, tut das. Das ist eine Stunde oder mehrere Stunden eures Lebens, die definitiv nicht bereut. Und er hat sich halt diese Ethik abgeguckt von den, nennen Sie jetzt mal den Urhackern. Der CCC hat sie übernommen und hat sie auch noch erweitert. Also hat den letzten Paragraphen, zu dem wir gleich kommen, dazugefügt. Es sind 8 Regeln, die können wir einfach einmal durchlesen. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Alle Informationen müssen frei sein. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Urteile ein Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Und das prototypische Motto, vielleicht unter dem der CCC auch außen gesehen wird, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist auch das, was wirklich vom CCC selber hinzugefügt wurde. Und ich sehe einige Probleme mit dieser Ethik. Der Zugang zum Computer und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein, nicht gut. Also das ist einfach ein Satz, der ist Ruby. Alle Informationen müssen frei sein, das halte ich für problematisch. Müssen ist ein echt starkes Wort. Und das wird auch zu weiteren Regeln später, das wird einen gewissen Konflikt aufbauen. Wenn alle Daten frei sein müssen, dann ist das mit diesen privaten Daten nicht nützen sehr, sehr schwierig, weil dann müssen sie ja offensichtlich auch irgendwie frei sein. Misstraue Autoritäten ist immer ein guter Ratschlag. Autoritäten sind meistens mehr Kritik, als dass man ihnen vertrauen könnte. Dann ein Satz, der ganz gut zu einigen Talks, die schon gekommen sind, passt, beispielsweise zum Feminismus-Talk gestern. Beurteilt ein Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien. Wie beurteilt man eigentlich nach dieser Ethik Menschen, die sich nicht als Hacker definieren? Und warum werden Hacker in dieser Form exponiert? Warum wird nicht über Menschen gesprochen? Warum grenzt sich diese Gruppe so ab? Außerdem wurde auch schon in dem Talk von Stefan Urbach und John angerissen, dass dieser meritokratische Ansatz, dieser Ansatz, Menschen nur an dem zu messen, was sie tun, auch zu ganz großen Problemen für uns führt. Wir sorgen dafür, dass Menschen ausbrennen. Ganz offensichtlich. Joel nannte es gestern Seuche, die umgeht. Weil natürlich, wenn du mehr bist und mehr wert bist, je mehr du tust, dann leisten wir den Vorschub, dass Leute auch sich selber ausbeuten. Wir sehen das im Club, wie viel Arbeit Menschen da reinstecken. Die sind dafür nicht bezahlt. Die haben alle einen Job, die haben alle einen harten Job und machen dann in ihrer Freizeit noch was anderes. Und natürlich ist es kein Wunder, dass Leute dann unter Umständen irgendwann mal daran kaputt gehen, wenn man einfach wenn man wenig Möglichkeiten hat, da mal rauszusehen, mal Pause zu machen, mal abzuschalten. Weil natürlich ist das wichtig. Was der CCC für die deutsche Gesellschaft tut, ist immens wichtig. Ich glaube, die Gesellschaft rafft noch gar nicht, wie wichtig das ist, was sie tut. In Angesicht der Umbrüche, vor denen wir als Gesellschaft gerade stehen, in der Form, wie das Internet uns durchdringt. Ich sehe da halt diesen Paragraphen aus der Hinsicht etwas kritisch. Ich halte ihn für zumindest überarbeitungsbedürftig. Weitere Probleme. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen, das kann man da sagen und das ist auch schön, danke Captain Obvious, aber ich halte das für eine Ethik, für nicht hilfreich. Das gibt mir keine Handlungsanweisung. Das hilft mir nicht dabei, eine richtige Entscheidung zu treffen, wenn ich wissen möchte, tue ich das jetzt oder tue ich das nicht. Ja, das kann man, das ist schön, aber das bringt uns, glaube ich, in dieser Form nichts. Genauso wie Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Einerseits, warum nur meins, warum nicht das der anderen, warum sollen sie sich das der anderen auch verbessern? Und auch das, ja, dass sie das können, ist schön und gut. Ich möchte aber wissen, wie soll ich mich verhalten? Das ist doch die Frage, die ich mir an der Stelle stelle. Mülle nicht in den Daten anderer Leute ist, was genau sind die Daten anderer Leute, was genau bedeutet Müllen? Auch das müsste man, glaube ich, dann definitorisch noch ein bisschen klarer fassen, um das wirklich anwenden zu können. Aber insgesamt irgendwie nur ein Gefühl dafür, was das vielleicht bedeuten kann, hat man schon, von daher ist ja schon okay. Und ich halte den letzten Satz wirklich für schwierig. Nicht für falsch, sondern für schwierig. Einfach aufgrund der Dinge, die wir vorher gesagt haben. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, steht in ganz klarem Problem zu der Aussage vorher, dass alle Daten und alle Informationen müssen frei sein. Und wir müssen uns da irgendwie entscheiden, wie genau das funktionieren soll. Also beide Regeln können wir offensichtlich nicht gleichzeitig aufrechterhalten, ohne uns kognitiver Dissonanz schuldig zu machen. Wir stehen also jetzt wirklich vor dem Problem, zu entscheiden, wie bauen wir das besser? Was können wir da besser machen? Wie machen wir das? Ich glaube, ich meine, jetzt eine bessere Ethik einfach so auf die grüne Wiese zu husten, ist schwierig und wäre auch dumm. Ich meine, die Ethik, die existiert ja schon seit einiger Zeit und die hat ja offensichtlich auch nicht vollständig versagt. Es ist ja nicht so, dass wir nur soziopathische Hacker in der Welt rumrennen haben, die alles überall kaputt treten. Also die tut ja gute Sachen. Das heißt, wir sollten aufnehmen, was wir da aufnehmen können. Genauso sollten wir beispielsweise aufnehmen, was zum Beispiel die Philosophie schon vorgearbeitet hat. Ich meine, Standing on the Shoulders of Giants, warum nicht hier? Ich würde, wenn man eine Ethik bauen möchte, für nicht nur Hacker, sondern für jeden speziellen Kontext, muss man sich halt überlegen, für welche Gruppe oder für welchen Anwendungsfall baue ich das eigentlich gerade? Was ist denn das eigentlich? Wie sehe ich eigentlich Hacker und Hexen? Was genau sollen die eigentlich tun? Und daraus kann ich dann natürlich auch ableiten, wie ich in Code oder in Regeln gießen kann, wie sie sich verhalten sollen, damit sie dann diesem Bild, was ich davon vielleicht habe, entsprechen. Was wir da halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dass für Hacker natürlich auch ganz neue Problemklassen sich aufgespannt haben. Es ist ja eben nicht mehr so, dass Hacken nur ist, ich habe hier Software und dann hat die NASA irgendwelche Server irgendwo rumstehen und jetzt brauche ich halt Software, um mich da einzuhacken. Hacken wird breiter. Wir haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, dass ganz viele Leute zu Hause Hardware können, auf Niveau, was vor 10 Jahren sich niemand vorstellen konnte, dass Leute mit 3D-Druckern irgendwelche Dinge hacken, dass es Biohacking gibt, dass Leute anfangen, den Körper zu modifizieren, dass auch in gewisser Weise Menschen, die ich als Hacker bezeichnen würde, Leute die Gesellschaft hacken, dass Leute Psychologie hacken. Also wir sind einfach viel breiter geworden und auch da sollten wir uns überlegen, wie wir in der Lage sein können, das abzubilden. Denn jetzt uns zu stark auf beispielsweise Daten, was halt dann schon irgendwie so ein sehr softwareiges Konzept ist, zu stützen, grenzt uns, glaube ich, zu sehr ein und grenzt eben auch bestimmte Leute, die eigentlich zu unserer Community gehören, aus und bietet ihnen halt eben keine Handlungsempfehlung, was schade ist. Weil wir sind ja letztendlich eine Community, die nur alle coole Sachen in sehr unterschiedlichen Bereichen tut. Was ist ein Hacker? Wir haben jetzt, ich bin kein großer Grafiker, was man sieht, das sind Grundfarben und Kreise, also das ist jetzt nicht beeindruckend, das gestehe ich zu. Und sicherlich kann man sich auch darüber unterhalten, ob das richtig ist, aber wie ich schon sagte, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier richtig auskippe. Es geht darum, ich stelle einen Ansatz dar und danach könnt ihr den zerreißen und einen besseren bauen, das ist cool. Wenn er besser ist, dann haben wir alle gewonnen. Wie ich einen Hacker sehen würde, ist so in dem Schnittpunkt zwischen einerseits Wissenschaftlern, die versuchen einfach Neues zu finden, die die Welt besser verstehen wollen. Andererseits natürlich auch Ingenieure, die einfach Dinge konstruieren, die Probleme lösen, nach ingenieurmäßigem Vorgehen, Analyse fahren, einen Entwurf machen, iterativ verbessern, sich vielleicht Metriken schaffen, wie man Dinge verbessern kann, die sich miteinander austauschen, die in diesem Austausch immer bessere Produkte bauen. Aber was für mich halt auch ganz zentral zum Hacker und ich glaube auch zum Selbstverständnis vieler Hacker, gerade wenn wir uns Hackerspaces angucken würden, ist eben so diese Rolle des Lehrers und jetzt nicht in der Lehrerin. Jetzt nicht im Sinne von, wir predigen von vorne herunter, so wie in dieser etwas blöden Situation, dass eine Person vorne steht und redet und ihr alle steht da, ich würde jetzt auch gerne was sagen, sondern einfach in der Form, dass wir halt unser Wissen gerne teilen wollen, dass wir natürlich Leuten zeigen wollen, was wir tun. So blöd ja das Klischee des Hackers in der Außenwelt manchmal ist, das sind so Leute, die sich im Keller einschließen und die ganze Nacht so auf Tastaturen rumhacken und irgendwie keinen Tagesrhythmus haben. Wenn ich mit Menschen, die irgendwie sich diesem Bereich zuordnen, spreche, ist es ja immer so, dass sie wahnsinnig gerne teilen, was sie alles gemacht haben. Und dass sie, sobald man eine Frage stellt und Interesse zeigt, sind sie alle bereit, einem alles zu erklären, teilhaben zu lassen, diese Form von Teilhabe schaffen. Menschen die Möglichkeit zu geben, eben selber Hacker zu werden, selber Dinge zu tun, ist ja ein ganz integraler Teil. Und das ist was ich ja, wenn ich hier auf so eine Konferenz komme, wenn ich auf einen Kongress bin, das ist ja das, was man da überall wahrnimmt, dass Menschen einfach wollen, dass andere verstehen und selber auch wieder noch mehr Akteur sein können, eben nicht nur Objekt und nicht nur Ding, was rumgeschubst wird und was ich anhören muss, was andere zu sagen haben, sondern ganz klar eben dieses Menschen in die Lage zu versetzen, selber Dinge zu tun, selber gute Entscheidungen zu treffen, selber interessante Produkte zu machen, selber die Welt besser zu machen, wenn man das ganz pathetisch vielleicht sagen möchte. Und ich sehe persönlich Hacker wirklich so in dieser Schnittmenge. Und nun ist es nicht so, dass jeder Hacker alle diese drei Bereiche vollständig in sich ganz massiv stresst. Es gibt natürlich immer Leute, die vielleicht mehr kommunizieren, die vielleicht auch besser mit anderen kommunizieren können, weil sie es vielleicht einfach gewohnt sind oder weil sie mal die Skills haben. Andere sehen sich vielleicht wirklich wissenschaftlicher, andere sehen sich wirklich noch mehr als Ingenieure. Das ist ja nicht ein, jeder muss alles erfüllen, aber das ist, glaube ich, so eine größte Menge, wo sich dann unterschiedliche Leute vielleicht in sehr unterschiedliche Bereiche so ein bisschen hinentwickeln, was ja auch völlig, völlig legitim ist. Und auf dieser Basis, auf diesem Verständnis von Hacker, was ich so für mich habe und was vielleicht einige teilen, vielleicht noch nicht, habe ich so einen groben Diskussionsvorschlag entwickelt. Nochmal Disclaimer, das hier ist nicht, ich kippe jetzt hier Wahrheit ab. Das ist, denk drüber nach und jede Formulierung davon ist wahrscheinlich falsch, vielleicht sogar schlecht, das ist völlig möglich. Aber ich glaube, wir müssen einfach die Diskussion an den Start bringen und das ist einfacher, wenn es was gibt, an dem man sich abarbeiten kann und sei es nur eine Rotstift und drauf einklopfen, das ist völlig okay. Das, was da steht, ist eine Baustelle, da dürfen wir auch alle Wände einreißen und alles kaputt machen. Dafür ist es da. Wir machen es ja besser, wir bauen das besser, das sind ja irgendwie auch Ingenieure. Ich möchte erst ein paar Axiome aufstellen, weil ich glaube, ohne die kommen wir nicht wirklich weiter. Ein Axiom nur für die, die vielleicht den Begriff nicht kennen. Wenn man eine Theorie baut in der Wissenschaft, dann sind Axiome Dinge, die man nicht weiter beweist. Die nimmt man an. Wenn man Axiome nicht teilt, dann hat man andere Probleme in der Diskussion, aber das ist das, was man eben nicht bestreitbar voraussetzt. Keine Ahnung, aber in bestimmten Situationen ist das, dass man sagt, ich nehme an, es existiert eine Welt, damit man einfach diese blöde Diskussion nicht hat. Ich setze jetzt noch zwei Axiome voraus, um darauf eine Ethik zu konstruieren. Das erste Axiom ist, dass Daten neutrale Objekte sind. Und dabei ist sowohl neutral als auch Objekt wichtig. Ich glaube, dass privat und öffentlich keine Eigenschaft eines Datums ist. Das ist vielleicht eine Sichtweise, die eine Person auf so einen Datensatz haben kann. Aber das hängt nicht am Datum selber. Ein Datum ist nicht per se öffentlich oder privat. Auch die Sichtweise von privat und öffentlich ist vielleicht in der Form nicht immer so trennscharf und nicht immer so einfach. Und ich glaube auch gar nicht immer so klar Konsens, wie man das so sehen möchte. Deshalb glaube ich, dass diese Form der Auseinandersetzung mit dem Begriff Datum an der Stelle uns ein bisschen zurückhält und vielleicht auch in eine falsche Richtung bringt. Daten sind einfach nur irgendwelche Objekte, in denen eine Information vielleicht steht, oder eigentlich keine Information, sondern Datum. Oh, das klingt richtig. Und die wollen nichts. Und die müssen auch nichts. Die tun auch nichts. Die streben nicht nach Freiheit und wollen die Bastille stürmen oder sowas. Die sind auch da. Und die sind überall. Und die sind auch nicht erst da, seit es das Internet gibt. Also, wenn wir in die Welt gucken, dann liefern unsere Sinne auch Sinnesdaten, mit denen unser Geist weiterarbeitet. Daten sind einfach da und die sind nicht schlecht. Oder der Fakt, dass hier eine Mate steht, ist weder schlecht noch gut, der ist einfach nur da. Was ihr aus dem Datum macht, ist dann letzten Endes eure Frage. Das heißt, das ist das erste Axiom, was ich voraussetze. Daten sind neutrale Objekte. Das zweite, und daran werden sich, glaube ich, durchaus auch einige stören. Ich behaupte, jeder Mensch hat das Grundrecht auf Kommunikation und den Ausdruck seiner oder ihrer Meinung, Ideen, Gedanken und Wünsche. Das bedeutet grundsätzlich, dass ich die Zerstörung von Kommunikationsinfrastruktur ablehne. Immer. Man darf niemals die Kommunikationsinfrastruktur von Menschen zerstören. Scheißegal, was die denken, was die reden, ob ich die mag, ob ich die gut finde. Wir sehen das jedes Jahr auf dem Kongress und es ist so semi-geduld, dann werden halt irgendwelche Nazi-Shops gehackt oder dann wird da irgendeine Nazi-Plattform weggebombt. Ich halte es für falsch. Die muss stehen bleiben. Man muss nicht deren Meinung teilen, aber als Menschen haben sie das Recht, das zu sagen. Und ich finde, das ist auch was, auf das wir Hacker uns zurückziehen müssen. Genauso wie wir das ja auch für uns wollen. Wir wollen uns auch ausdrücken können. Wir reden gegen Internetzensur. Wir reden dagegen, dass Menschen irgendwie überwachen wollen, was wir tun. Ich glaube, das ist die konsequente Anwendung dieses Dings. Und ich glaube, das ist. Ich halte das für nicht diskutierbar. Natürlich können andere Leute andere Meinung sein. Ich setze das voraus für meine Argumentation. Regel 1. Die erste ist so eine Fallback-Regel, die ist immer gut, so eine Fallback-Regel zu haben. Der kategorische Imperativ gilt auch beim Hacken. Das ist erstmal eine schöne Basis, wie gesagt, die ist nicht so direkt anwendbar, aber wenn man gar nichts mehr hat, dann hat man den schon. Das tut uns nicht weh, das macht letzten Endes nicht schlimmer. Es fundiert uns so ein bisschen auch auf so einer langen theoretischen Vorarbeit, die die Philosophen geleistet haben. Und ich halte es einfach auch, das bringt einen guten Mindset, das als erste Regel mal zu haben. Außerdem Kant klingt doch irgendwie, ja, nee, wir ziehen uns auf Kant zurück und macht doch die Außenkommunikation, glaube ich, ganz flutschig. Das ist ganz entspannt. Regel 2. Schütze die Interessen der Einzelperson. Worum es mir hier an dieser Stelle geht, ist, dass die Einzelperson. Ich halte die Einzelperson für schützenswerter als jede Organisation. Mir scheißegal, wie die Organisation heißt. Wir müssen den einzelnen Menschen schützen. Und wenn dann vielleicht meine Organisation, egal wie wichtig die uns ist, wenn ein Geist da geht oder wir vielleicht nicht im Sinne dieser Organisation handeln können, dann ist es egal. Menschen haben Rechte und die haben wir auch zu achten. Und zwar grundsätzlich und immer. Egal was die tun, egal was die denken, egal wo die wohnen, egal ob die böse amerikanische Server benutzen, egal ob sie Ponys doof finden, es ist scheißegal. Die haben einfach Rechte und die haben wir zu schützen, no matter what. Und wenn wir diese Regel brechen, wenn wir Einzelpersonen irgendwie an den Pranger stellen, dann haben wir einen Fehler gemacht. Das kann so per Definition nicht richtig sein. Das geht nicht. Dritte Regel. Vermehre öffentliches Wissen. Wissen sollte verbreitet sein. Es hilft uns nichts, wenn wir irgendwas Cooles finden und dann so in unseren kleinen Zirkeln Geheimwissen aufbauen. Was dann vielleicht auch, keine Ahnung, wegstirbt, wenn eine Person vom Auto überfahren wird, was passieren kann. Und was dann auch so ein Herrschaftswissen etabliert, wo man sagt, ja, wir sind halt die, die das können und die das wissen und die der Öffentlichkeit aber nicht mitteilen. Wenn die Öffentlichkeit was will, können die ja zu uns kommen und wir machen das dann schon. Das ist, glaube ich, keine Art und Weise, wie wir als Hacker miteinander umgehen und auch nicht mit Menschen, die sich vielleicht nicht als Hacker bezeichnen würden, obwohl sie es häufig sogar sind, umgehen wollen. Wir sind, glaube ich, weil wir häufig die Tools, die Möglichkeiten der modernen Welt anders durchblicken können als vielleicht Leute, die eben nicht so da leben, die nicht täglich damit arbeiten, auch in der Verpflichtung, Menschen mehr Möglichkeiten dadurch zu geben, dass wir ihnen mehr Wissen bereitstellen. Und auch Wissen darüber, wie man Wissen zum Beispiel erarbeitet, Wissen darüber, wie man auf Wissen kommt, wie man da selber rankommt. Wenn etwas nur dein persönliches Wissen vermehrt, dann ist das wahrscheinlich keine gute Idee, wenn das nicht auch irgendwie dann in die Öffentlichkeit rausgetragen wird. Wir als Gemeinschaft sollten von unseren Tätigkeiten profitieren. Ich glaube, das ist der Anspruch, den ich an Hacker habe. Veröffentlicht, was auch immer ihr geht, veröffentlicht. Wenn ihr irgendwo einen Talk habt, veröffentlicht das. Es ist einfach dämlich, das nicht zu tun. Es ist auch in gewisser Weise falsch, weil ihr Leute ausgrenzt, die letzten Endes ja auch Teil der Community sind. Wenn ihr, wie viele Hackerspaces haben großartige Veranstaltungen, die sie ausrichten, brillante Vorträge von tollen Leuten, die sie haben, und keiner kriegt es mit. Das ist einfach auch rein pragmatisch doof und ich halte es halt auch für falsch, weil wir letzten Endes dadurch wieder nur so ein Elitenbildungsding haben. Und wir kämpfen zurzeit mit ganz vielen Eliten, die dann auch Lobbyarbeit betreiben und gegen ganz viele Sachen anarbeiten, an denen wir vielleicht arbeiten. Es ergibt keinen Sinn, dass wir jetzt eine Gegenelite aufbauen. Wir sollten ganz klar, meiner Einschätzung nach, den Weg in die Mitte der Gesellschaft finden, für alle Menschen Anknüpfpunkte finden. Es gibt da, ich glaube, der Vortrag ist leider parallel, Chaos macht Schule, die genau sowas tun, das einfach in Schulen zu tragen, sich anknüpfbar zu machen und dadurch halt auch dann der Öffentlichkeit viel mehr Möglichkeiten bereitzustellen, eben sowas wie die Vorratsdatenspeicherung sofort als dumm zu begreifen, sofort als ablehnenswürdig zu begreifen und ihnen dadurch halt die Tools zu geben, auch der Gesamtgesellschaft die Tools zu geben, richtig und gut zu entscheiden.
Warum? Vorratsdatenspeicherung vermehrt doch die öffentlichen Daten. Es werden viele Daten generiert, die öffentlich verfügbar sind.
Nee, nicht öffentlich verfügbar.
Die sind ja nicht öffentlich verfügbar. Die hat ja eine Elite, die da drauf sitzt und es gegen dich verwendet. Du hast sie ja nicht. Die benutzen es halt gegen dich und du sitzt da und du weißt nicht mal, was sie über dich haben.
Ja, wäre es besser, wenn sie öffentlich werden.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir, denke ich, dann danach aufreißen können. Also ich persönlich würde das, weil es, glaube ich, andere Regeln zu der ich gleich komme, sogar die nächste brillanterweise bricht, würde ich es als falsch erachten. Ich glaube, man kann diese Regel nicht einfach nur einzeln nehmen. Man kann jetzt eine Regel anwenden und jetzt sagen, das funktioniert. Die spielen ja zusammen, das ist ja ein Gesamtkanon. Wir können da gerne drauf, ich würde das jetzt gerne kurz einmal durchgehen und wir besprechen danach. Ich versuche, das so zu lassen, dass wir danach noch genug Raum haben und sonst spreche ich wieder nachher noch da. Und es soll ja darum gehen, dass wir so eine Diskussion erschaffen. Eine vierte Regel ist, akzeptiere und achte deine Mitmenschen und ihre Bedürfnisse, bilde keine Eliten. Das ist keine Eliten, habe ich schon gesagt. Aber wenn es halt auch darum geht, dass Menschen eben Bedürfnisse haben, da sehe ich dann zum Beispiel, dass sie Vorratsdatenspeicherung, das Bedürfnis vieler Menschen ist eben nicht überwacht zu werden. Du widersprichst, wenn man sowas wie Vorratsdatenspeicherung durchzieht, halt ganz offensichtlich den Bedürfnis, das Menschen haben. Und das Menschen ja auch durchaus kommunizieren. Was hier natürlich auch noch mit drin ist, ist keineswegs, dass man alle Meinungen akzeptieren soll. Nicht jede Meinung ist toll, nicht jede Meinung ist richtig. Man muss definitiv gegen ganz viel vorgehen. Nazis sind so ein Standardbeispiel. Aber das bedeutet nicht, dass du deine Gruppe aus irgendeinem Grund über andere Gruppen stellst. Andere Menschen haben ihre Bedürfnisse und die haben dann auch das Recht, dass sie geachtet werden. Das Stichwort hier an der Stelle ist, glaube ich, wirklich Empathie. Also auch Hacker müssen einfach lernen, und viele haben das ist immer so ein Klischee, aber irgendwie ist es mir wichtig, das auch in dieser Regel nochmal aufzustellen, Empathie aufzubringen. Und das ist auch nicht nur nach außen gedacht, so wir Hacker müssen verstehen, wie der Auslöser tickt. Wir müssen halt eben auch auf unsere Mitmenschen achten, auf unsere Mithacker achten. Und da kommen wir dann ganz organisch zu Regel 5, kümmere dich um die anderen Hacker. Wir arbeiten zusammen und tun nichts dagegen, dass Neben- und Burnout passiert. Wir gucken uns das an und klatschen jedes Mal, wenn es ein neues Projekt gibt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann macht er das nächste Projekt und sie macht auch das nächste Projekt. Und jeden Tag weniger Freizeit, schafft ihren Job nicht mehr, schläft nicht mehr und keiner guckt drauf, weil alle applaudieren. Das ist ja cool. Und guck mal, was der jetzt drucken kann in der Regel. Und guck mal, was der in Syrien gemacht hat, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Und wir verkacken das. Und zwar an breiter Front. Und wenn du etwas tust und was du tust, sorgt dafür, dass die Leute um dich herum einfach noch mehr arbeiten und noch mehr von sich selbst aufgeben, sich noch mehr selber ausbeuten, dann ist das auch falsch. Das ist auch was du nicht tun darfst, was einfach nicht richtig ist. Ich halte es für unmoralisch, dass wir uns nicht unsere Mithacker und Mithexen als Menschen mit Bedürfnissen kümmern. Ich glaube, das ist ein großes Problem und das können wir halt. Wir haben alle die Tools und die Möglichkeiten, das zu bekämpfen. Wir können uns da Strategien überlegen, wir veröffentlichen die, wir teilen die und wir fixen einfach dadurch Probleme. Regel 6. Schaffe mehr Möglichkeiten in der Welt. Bauen statt zerstören. Hacker haben einen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit. gar nicht so sehr, weil die Hacker doofe Dinge tun, weil die meisten Hacker sind ja konstruktiv. Wir müssen da unten nur gucken, was da alles an coolen Sachen aufgerufen wird. Wir werden aber gerne mit Leuten in einen, Entschuldigung, dass ich manchmal nur Hacker und nicht Hacker und Hexen sage. Also ich weiß, ich versuche das zu verbessern. Wir werden manchmal in einen Topf geworfen mit Leuten, die halt da destruktiv durchs Netz gehen und Sachen aus der Welt bomben oder die Sachen halt kaputt machen. Ich denke, es ist einfach, letzten Endes ist das die Lebenswirklichkeit von uns allen in unserem Tun, aber es ist gut, das kodifiziert zu haben und darauf zeigen zu können. Nein, wir zerstören nicht, wir bauen, wir schaffen Möglichkeiten. Wir bauen neue Kommunikationskanäle, wir geben Menschen die Möglichkeit zu sprechen, ihre Meinung zu sagen, selbst wenn uns nicht passt, scheißegal. Wie sollen sie sagen können? Und dann sagen ihnen, das, was du da gesagt hast, ist Unfug und dumm und denk drüber nach. Aber sag es und sei in der Lage, es zu sagen. Wir bauen auch neue Wissensdatenbanken. Natürlich auf. Und natürlich können die auch für Sachen genutzt werden, die uns nicht passen. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Wir bauen, wir erzeugen, wir geben der Welt mehr. Wir machen sie schöner, wir machen sie bunter und wir machen sie vielfältiger. Und das hat einen ganz guten Anknüpfungspunkt auch zur Keynote, die Stefan gestern gehalten hat. Das bedeutet auch, dass wir nichts bauen, was zerstört. Wir bauen keine Waffen. Wir bauen auch keine Programme, die wie Waffen funktionieren können, mit denen ich irgendwelche Viren, die dann auf den Fremdrechner die Daten vernichten, weil wir das lustig finden oder weil wir das können. Das tun wir nicht, weil das falsch ist, weil das Sachen kaputt macht und das ist scheiße. Wir bauen. Wir geben Leuten ein Tool, was sich bei denen einfach so installiert und automatisch Backups schreibt. Und jemand anderes macht was kaputt und unser Tool meldet sich und sagt, so, ich habe deine Daten mal wieder hergestellt, weil wenn die weg sind, auch scheiße. Das ist, was wir tun. Wir machen das nicht kaputt. Regel 7 ist so ein bisschen historisch erwachsen. Lass dich nicht als Werkzeug missbrauchen. Hacker und alle hier im Raum, ihr alle habt Fähigkeiten, die Menschen gerne haben würden und die sie vielleicht nicht erlernen wollen oder keine Zeit haben und die das ganz gerne haben, dass sie jemanden mit so 3-4 Sätzen so losschicken. Mach das mal. Guck mal, mach das doch mal. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man von außen in diese Form auf Schienen gesetzt wird und was tun soll. Wir hatten in der Geschichte des CCC so diese KGB-Hacks, wo halt Hacker von außen dazu gebracht wurden, Dinge zu tun, die sie tun konnten, die sie vielleicht auch ganz interessant fanden, die aber definitiv nicht das sind, was sie tun wollten und sollten. Und wann immer Leute von außen an den Rand gehen und sagen, tut doch mal das und das, tut doch mal das und das, dann wäre ich sehr vorsichtig und werde erstmal darüber nachdenken, was wollen die Personen eigentlich von dir, was ist eigentlich deren Ziel und warum fragen die mich? Und warum machen sie das nicht selber, wenn sie das tun möchten? Passt auf, dass ihr nicht nur noch eine Funktion seid, die irgendwo durchs Netz eskaliert und Dinge tut. Da kann man schnell reingehen. Also wenn man sich da anguckt, wie Lulzsec oder Anonymous teilweise vorgehen, wo sich dann Leute dazu assoziieren, weil sie diese Masken so lustig finden oder weil sie mal auf einer Akta-Demo waren, wo alle diese Masken drauf hatten. Und dann installieren sie sich halt ein Tool und machen einfach mal was denen gesagt wird. Dann dossen sie halt irgendwas weg. Was es ist, wissen sie aber auch gar nicht. Ist ja auch egal, ist ja lustig, sind ja jetzt Hacker und machen Sachen kaputt. Sich selber aufgeben, seinen Verstand ausschalten, sich in diesem Kollektiv auflösen und sich dann so als Werkzeug nur einzugliedern. Ja, ich habe ja nur so ein bisschen da hier das Tool laufen lassen. Das geht nicht. Wir alle sind vernunftbegabt. Ihr habt alle von der Evolution, wie bei der Evolution mitgegeben, einen brillanten Geist, einen fantastischen Geist, den kein anderer hat. Benutzt den und lasst euch nicht einfach irgendwie ausschalten davon. Regel 8, ich weiß, es ist lang. Es sind 9, wir sind also fast am Ende angekommen. Fordere Aussagen, Regeln und Systeme heraus. Challenge Authorities. Das ist im Prinzip direkt übernommen aus der alten Hacker-Ethik. Wir sind, ich nehme uns da durchaus, ich bezeichne mich auch häufig als Fanboy, manchmal unseren Idolen auch gerade innerhalb der Community zu unkritisch gegenüber. Wir reden alle Scheiße. Ich rede ständig Scheiße. Ich brauche Leute, die sagen, boah, was redest du denn da? Das ist auch was ihr für mich tun könnt und müsst, genauso wie ich versuche, das für euch zu tun. Wir alle müssen, und egal wer das ist, egal was cool ist, diese Person gemacht hat, immer gucken, ist das, was die Person da gerade tut, was sie da gerade braucht, ist das noch richtig? Ist das noch cool, was sie da tut? Oder geht das eigentlich gegen das, was wir wollen? Geht das gegen das, wie wir uns das vorstellen würden? Meine Idole haben, den man nachher hat, ist auch wichtig. Auch das bietet halt einen Anknüpfungspunkt für die Außenwelt. Und gerade auch der Club hat ja eben Figuren, die nach außen auch ein ultra positives Bild tragen können und das seit Jahren tun. Sonst hätte das Verfassungsgericht nicht angefragt, ob man mal ein Gutachten für ihn schreibt. Aber trotzdem darf man da halt nicht die Kritikfähigkeit und auch nicht die Fähigkeit, eben Kritik an sich zu akzeptieren, verlieren. Das ist eben wichtig. dass wir jederzeit Autoritäten, egal welcher Art, herausfordern können und auch sehen können, nein, das ist es nicht. Und nicht zu sagen, hey, was der sagt, ist immer richtig. Das muss ja richtig sein, weil guck mal, was der alles gebaut hat oder guck mal, was die Person alles schon gemacht hat. Guck mal, wo alles toll war. Das halte ich für wirklich zentral, weil ich das als manchmal großes Problem unserer Community auch in mir einfach wahrnehme. Dass ich zu unkritisch Menschen gegenüber bin, die sonst manchmal coole Sachen machen. Die letzte. Regel 9. Hab Spaß, sei kreativ, sei eine Kraft der positiven Veränderung, weil das ist das, was ihr tut. Ihr rockt den ganzen Tag rum. Wenn man sich anguckt, was diese Hacker-Community so mal eben ins Netz an Wissen und an Spaß kippt, wie großartig diese ganzen Aktionen sind, die da gestartet werden, macht das weiter. Wenn das, was ihr tut, keinen Spaß mehr macht und nicht mehr kreativ ist, sondern Arbeit wird, dann ist die Frage, ob das noch das Richtige ist. Auch das gehört einfach dazu. Spaß am Gerät. Spaß am Erkunden der Möglichkeiten, Spaß daran, soziale Strukturen anzugucken und mal abzuklopfen darauf, ob das scheiße ist, was da passiert, ist wichtig. Außerdem macht Spaß, glaube ich, bekämpft Spaß auch viele Probleme, die wir haben, dass man sowas wie Burnout vielleicht eben in der Form nicht ständig hat, wenn man begreift, dass wenn man keinen Spaß mehr hat, offensichtlich irgendwas nicht mehr okay ist, dass irgendwas nicht mehr passt. Und es gibt immer Situationen, wo es keinen Spaß mehr macht, weil es gerade brillant ist. Da kommen wir dann direkt zur Frage, obey all the rules, müssen wir immer alle diese Regeln einhalten, geht das überhaupt? Wenn ich das alles wirklich strikt einhalte, dann werde ich wahrscheinlich viele Sachen nicht mehr tun können. Ich glaube nicht, dass es dann noch sehr interessant ist, weil dann würde ich halt das nächste blinkende Ding zusammen, und blinkende Dinge sind cool, also nichts gegen blinkende Dinge, ich liebe blinkende Dinge, bunte blinkende Dinge, aber wenn es dann wirklich gerade auch gesellschaftswirksam wird es vielleicht ein Problem. Deshalb meine Heuristik, wenn du zwei oder mehr dieser Regeln brichst mit etwas, was du tust, dann ist das eine schlechte Idee. Das können irgendwelche zwei Regeln sein. Vielleicht zum Beispiel, wenn ich eine Person an den Pranger stelle und dabei nicht mal Spaß habe, dann ist es eine doofe Idee. beliebige Permutationen bauen. Ihr könnt einfach mal drüber nachdenken, wenn ihr jetzt vor so einer kritischen Situation steht, keine Ahnung, veröffentliche ich das, dringe ich hier ein, was baue ich an dieser Stelle, baue ich dieses Tool oder baue ich es nicht? Klopft das mal ab, wie viele dieser Regeln würdet ihr brechen? Und wenn ihr zwei dieser Regeln brecht, ist es dann wirklich noch eine gute Idee? Oder könnt ihr nicht einfach euren Ansatz leicht verändern und nicht mehr zwei Regeln brechen? Wie gesagt, natürlich kann man so sprechen, ob es zwei jetzt die Zahl ist und so weiter, da kommen wir später zu. Selbst wenn ich eine Regel breche, sollte ich natürlich einen guten Grund dafür haben. Und es gibt Gründe, so eine Regel mal zu brechen. Die gibt es immer. Es gibt auch mal eine Situation, wo man vielleicht eine Person auch mal irgendwie benennen muss und sagen muss, hier, das hat die Person da getan, das ist wichtig, weil die Person sich vielleicht einfach gegen andere Menschen aufstellen. Aber dann sollte es wirklich einen guten Grund geben. Diese Regeln zu brechen, das sollte immer ein ernsthaftes Reflektieren davor geschoben haben. Sonst Die stehen schon wirklich hart da, man kann halt mal so eine brechen, wenn es wirklich wichtig ist, aber nicht mehr. Der Grundsatz ist, brich sie nicht. Lass sie einfach stehen. Wie gesagt, das hier kann nur ein Start sein. Das hier ist auch nicht alles richtig gewesen. Es gibt sicherlich ganz viele Regeln, bei der ganz viele Leute einfach aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung, ihrer persönlichen Lebensumstände, vielleicht auch der Aktivitäten, in denen sie sind, sagen, die Regel kannst du so nicht durchziehen, die funktioniert nicht. Das ist völlig legitim, weil ich eben auch nicht eure ganzen Erfahrungen habt und die ganzen Projekte, in denen ihr jeden Tag rockt, denen bin ich nicht. Ich bin halt in denen, in denen ich arbeite und ich habe meine Perspektive, genau wie ihr eure hier reinbringt. Das heißt, ich hoffe, dass das hier jetzt irgendwie dabei geholfen hat, die Diskussion noch mal ein bisschen in Start zu bringen, sodass wir vielleicht als Gemeinschaft uns da mehr Konsens erarbeiten können. Vielleicht fehlen da auch noch Regeln, auch das ist möglich. Vielleicht funktioniert die Heuristik mit den zwei Regeln auch nicht, das ist gut möglich. Vielleicht sind einige auch schlecht formuliert, also ich bin nicht so der König der griffigen Formulierung, das können andere sicherlich besser. Aber ich denke, das ist was man vielleicht auch nicht nur hier jetzt gleich drei Leute stellen Fragen, zeigen, dass irgendwelche Regeln kaputt sind und wir sind fertig, sondern was wir auch noch mitnehmen können, was wir in unseren Hackerspaces diskutieren können. Wie wollen wir denn eigentlich von außen gesehen werden und wie wollen wir, dass wir handeln? Und das war es eigentlich. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wir haben noch Zeit für Fragen oder Kommentare.
Es gibt so einen. Also mir sind also zwei, drei Sachen aufgefallen. Ich würde mal anfangen mit einem deiner Aktionen, also Daten sind neutral. Also erstens gibt es einen Unterschied zwischen Daten und Informationen und zweitens sind in meiner Erfahrung Daten, also Opfer Informationen nicht immer neutral, sondern es gibt verschiedene Sorten Informationen, mit denen ich verschieden umgehen muss. Und das muss schon meiner Meinung nach reflektiert werden. Das kann was, also die Wetterdaten von draußen sind vielleicht nicht brisant und total langweilig, aber wir hatten einmal so einen Inzident vor 10 Jahren auf dem Kongress, wo über unser Netzwerk die Personaldaten der US-Armee abgerufen wurden im Klartext, inklusive der Leute, die eine Sprache in Afghanistan sprechen. Und das ist einfach nicht ganz dasselbe. Also mit so einem Axiom anzufangen, killt eigentlich von vornherein meiner Meinung nach die Reflexionsmöglichkeit, über solche Probleme nachzudenken, über den Umgang mit brisanten Daten. Der zweite Punkt, Regel 2 hieß es, man soll die Interessen der Einzelpersonen schützen. Die Begründung, die du gegeben hast, redete von den Rechten der Einzelperson. Das ist auch was völlig anderes als die Interessen einer Einzelperson, weil die Interessen einer Einzelperson kann immer gegen die Rechte anderer Personen oder gegen die Rechte der Gesellschaft gerichtet sein. Halte ich für höchst schwierig.
Ich glaube,
mir fehlte auch so ein bisschen die Abgrenzung zu Regel 4, weil da steht im Wesentlichen nochmal dasselbe drin. So, bis auf das Komma bilden keine Regeln. Aber der erste Teilsatz ist meiner Meinung nach das inhaltlich dasselbe wie die 2. So, das finde ich, ja, also sollte man nochmal drüber nachdenken, was genau man da sagen will, sollte das passend zusammenlegen, auseinandertrennen. Dann gab es die Regel, ich glaube, das war die 6 mit den, bauen statt zerstören. Ja und nein, heißt das, dass ich mich nicht mehr mit Viren beschäftigen soll, dass ich keine Exploits mehr schreiben soll oder nicht? Also viel Wissen um, wie Dinge funktionieren, kommt auch zustande dadurch, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die potenziell destruktiv sein können. Für mich fängt halt das Problem an der Stelle an, wo man destruktive Dinge auch tut oder billigend in Kauf nimmt, dass sie passieren. Also ist sozusagen, wenn ich rausfinde, es gibt einen Exploit und ich mache eine Vulnerability, ich schreibe einen Exploit, mache ein Disclosure, helfe ich damit den Leuten oder schade ich damit den Leuten? Das ist auch die Abwägung, die passieren muss. Nicht zu sagen, es ist ein Exploit, also es ist destruktiv, also lasse ich das. So, das waren wirklich die wichtigsten Punkte.
Ich nur zwei Sachen dazu. Über das Axiom, es gibt ein Buch von Douglas Rushkoff, das heißt Program or Be Programmed. Übrigens auch ganz interessantes Buch, was man lesen kann. Der sagt, Technologien sind per Definition eigentlich neutral, einige haben halt einen gewissen Bias, nennen wir das. Also beispielsweise hat eine Pistole, letzten Endes ist eine Pistole neutral, die auch gerne so argumentiert, aber sie hat halt einen Bias, mit dem man eher Menschen erschießt. Wie du sagtest, so diese Personendaten in Afghanistan, wer was spricht, hat vielleicht eher so einen Bias, den man theoretisch sehr negativ nutzen kann. Die Daten selber sind es aber nicht, das ist halt die Nutzung dieser Daten, die es problematisch macht. Also ich glaube nicht, dass diese Qualität, diese Daten sind halt gefährlich oder ungefährlich, ich glaube nicht, dass es an den Daten hängt. Und ich glaube, das ist auch häufig ganz schwer einzuschätzen, ob ein Datum jetzt, wenn es einfach so vor ihm liegt, als Bitstrom oder als Faktum, dass es manchmal echt schwierig ist einzuschätzen, ob das Ding jetzt, welchen Bias das eigentlich hat oder was man dann machen kann. Das ist ganz schwer. Vor 10 Jahren hätte man sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass man heute so mit völlig trivialen Daten, die in sozialen Netzwerken liegen, wenn man die so ein bisschen zusammenhält, was man daraus auf einmal lernen kann. Ich glaube, es kann eine gewisse Sackgasse führen, auch wenn deine Kritik sicherlich ist ein gutes Beispiel und muss man darüber sprechen. Dafür sind wir hier. Danke erstmal für die Kommentare. Stefan wollte noch irgendwas.
Also ich möchte zu Regel 6 reagieren, weil genau wie du sagst, also nachher, du schreibst einen Exploit und nachher, wenn am Ende des Tages herauskommt, dass der Exploit durch den Exploit die Lücke geschlossen wird, dann hast du was gebaut. Dass auf dem Schritt vielleicht destruktive Dinge stehen. Um es als Endeffekt was Konstruktives zu haben, halte ich es durchaus akzeptabel, einen Exploit zu schreiben. Wenn ich natürlich direkt in der Wald entlässt, den Exploit, dann war das nicht bauen, dann war das komplett zerstören. Aber wenn du halt dich darum kümmerst, dass halt dann irgendwie Lücken geschlossen werden dadurch, oder halt mit den Herstellern ansprichst, dann ist es im Endeffekt ein Bauen. Also ich glaube, das ist auch immer nur, also nicht jede einzelne Handlung abwägen, sondern das Ergebnis, was man schaffen möchte, ist, glaube ich, zu betrachten unter solchen Regeln.
Das, was Stefan gesagt hat, hätte ich nicht schöner sagen können. Da hinten ist es.
Ja, danke erstmal, dass, du sagst ja selber, es ist ein Aufschlag und es ist ein schöner Aufschlag, wunderschön. Auch wenn man viele Sachen noch diskutieren könnte, ich bin mit den Axiomen auch nicht ganz, gehe auch nicht ganz mit. Was ich noch echt anregen würde an der Stelle, wäre ein paar offene Schnittstellen nach, so in die Nicht-Hacker-Welt zu machen. Mhm. Weil in dieser Welt ist es ja jetzt im Moment so, dass doch eigentlich eher die großen Firmen bestimmen, was ethisch und moralisch korrekt ist und was nicht. Also was sich bewährt, setzt sich durch und das ist dann okay. Und das ist ja ziemlich traurig eigentlich. Ich kritisiere das auch ganz gerne mal, dass die Philosophen da auch im Moment noch ziemlich was verschlafen haben und sich eigentlich mal dringend kümmern müssten. Andererseits Kant kann man wunderschön lesen, also wenn man sich mal den Spaß macht, was ist Aufklärung zu lesen, was wirklich kein langer Text ist, und sich einfach vorstellt, der Mann hätte heute gelebt und das heute geschrieben, das ist Wahnsinn, wie aktuell das ist. Man fragt sich dann, kannte der Apple, kannte der freie Software, der spricht von all den Sachen und das ist wirklich faszinierend, wie viel man da rausholen kann. Und das fände ich, also da steckt einfach sehr viel drin, was wir auch nach außen tragen sollten und wo eben genau offene Schnittstellen nach draußen gebraucht würden. Und da finde ich das total super, da einen ersten Anschlag zu machen und in die Richtung zu gehen.
Dankeschön.
Noch vielleicht ein Punkt, du hast es Heuristik genannt. Ich würde es gerne als Regel drin haben, dass letztendlich auch dieses ganze Regelkonstrukt immer nicht vollständig ist und es immer eine Ausnahme geben kann. Weil man kann niemals mit solchen Regeln alle Fälle, die auch in Zukunft passieren, abfedern. Und deswegen fände ich es eigentlich sehr schön, als letzte Regel zu haben, es kann immer eine sehr gute Begründung geben, warum diese Regeln verletzt werden müssen. Also sozusagen das auch wirklich reinzubringen, dass das einfach auch klar ist, dass das, dass man die auch mal brechen darf.
Da vorne noch so.
Also ich habe so ein paar kleine Details, also erstmal zerstören und question authorities, ne, das ist ein Widerspruch. Also wenn ich authorities question, dann zerstöre ich zumindest deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Also müsste man eher über technische oder Artefakte reden, was auch immer. Und du hast dir ein bisschen selbst widersprochen, Art, weil du hast das Beispiel gegeben, was in all diesen sozialen Netzwerken dann auf einmal für Auswertemöglichkeiten kommen, also sind Daten sind eben nicht neutral. Also ich würde einfach deine Axiom question, weil Information ist eigentlich der Unterschied gegenüber, wenn ich ein bisschen philosophisch aufhängen darf, gegenüber sozusagen dem Zustand der Unkenntnis oder der völligen Ignoranz. Und jetzt kommt es halt darauf an, in welchem Bereich sozusagen meine Ignoranz aufhört. Ne? Wer ist da Mitglied, welche Einheit, whatever. Das waren nur die kleinen Punkte und ganz konzeptionell deine Regel 1. Also konzeptionell finde ich das nicht richtig, weil, unabhängig jetzt mal davon, dass die goldene Regel und der kategorische Imperativ nicht unbedingt äquivalent sind, ist die Sache, eigentlich müsste sich dein gesamter Vorschlag aus diesen Dingen heraus entwickeln, also abgeleitet werden. Wenn du es aber aufnimmst als eine Regel, dann würdest du sagen, dass dein Vorschlag eigentlich größer ist oder umfassender. Aber eigentlich müssten sich alle einzelnen Schritte, die du sonst sagst, aus sozusagen einer höherwertigen Ethik, Anführungszeichen, ableiten. Also kann das eigentlich nicht Regel 1 sein, sondern ist
Präambel, ja. Ja, klar, das könnte man machen. Also es ging mir an der Stelle auch wirklich nicht darum zu behaupten, dass die Serie jetzt größer, sondern es ist wirklich nur so, ja übrigens, das ist cool und das wollen wir auch haben jetzt hier. Ein Include sozusagen. Import kategorischer Imperativ. Ich glaube hier vorne noch. Wir, vielleicht ist uns gleich auch die Zeit vorbei, müssen wir gucken, aber sind ja alle noch da und hier ist überall Platz und man kann da über ganz viele Sachen sprechen.
Ich habe einen kritischen Einwand, weil ich denke, hier geht es um Verhalten. Ja? Und ich sehe mit Verwunderung, wie gläubig die Schrift als Kommunikationsmittel akzeptiert wird. Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie glauben, diese Maschinen führen das wirklich aus, was die Programmierer tun. Ich meine, die Philosophie hat belegt, dass sie unfähig war, Verhalten zu verändern. Also das ist Teil der philosophischen Geschichte. Und wenn es heute darum geht, wenn man sich fragt, was wollen die Hacker verändern, und sagt, sie kommen mit 9 Geboten oder 10 Gebote, oder wollen wir eine Gesellschaft von Pharisäer werden? Das kann man machen, aber man muss sehen, historisch gesehen hat diese Geschichte der Philosophie eine Einsicht, ihr eigenes Scheitern auch geliefert. Ja, da habe ich auch Bedenken, wenn man dann mit 9 Geboten am Start geht.
Okay. Da hinten gab es eine Hand, vorhin gab es da hinten auch noch eine. Vielleicht einfach das Mikrofon einmal so nach hinten.
Hallo, nur noch die Metafrage zum Abschluss. Wie geht es weiter? Auf welcher Plattform kann man diese Diskussion weitertragen, dass dieser Ansatz jetzt nicht verschütt geht?
Also ich kann natürlich bei mir aufs Blog einen Artikel schreiben, dann gibt es da so ein Kommentarfeld, wo es alle reinmüllen können. Ich weiß nicht, ob so ein Kommentarfeld unter einem Blog wirklich gut funktioniert. Vorschläge? Wer hat eine gute Idee, wo man sowas abkippt?
Es hat auch Wiki.
Ich mache ein Etherpad auf und dann gucken wir, was Menschen daraus machen. Ich muss das ja auch nicht steuern. Ich mache ein Etherpad auf, ich verlinke das auf thegamer.com in dem Blogpost, wo das ganze Ding verlinkt ist. Und da kann man dann Dinge tun und ich freue mich sehr darauf, was ihr alles daraus macht.
Vielen Dank.
Dankeschön.